Wir schauen der Wahrheit ins Auge, stellen uns in dein Licht. Das singt man schnell und es klingt vielleicht irgendwie auch tröstend, aber oft, wenn man sich in das Licht Gottes stellt, kann es auch unglaublich schmerzhaft sein. Der Wahrheit ins Auge zu schauen, ist nicht immer leicht. Und der Text, den wir uns heute anschauen aus Epheser 2, wir sind ja seit Sommer in dieser Epheser-Reihe, oder ich zumindest, wir gehen durch verschiedene Bücher. Dieser Text, er ist wirklich ein ins Licht stellen, ein der Wahrheit ins Auge blicken. Dieser Text ist für viele, viele Leser der Bibel ein Stein des Anstoßes geworden. Und ich denke, wenn wir ihn gleich lesen, dann wissen wir auch warum. Es ist ein Stein des Anstoßes, weil er so ganz und gar nicht in unser humanistisches Weltbild, in den Zeitgeist passt. Und ich würde mich freuen, dich heute herauszufordern in deinem Denken. Ich weiß nicht, was deine Sicht auf den Menschen ist. Ich weiß nicht, was deine Sicht auf das Gute, das Böse im Menschen ist. Aber gehe in diesen Text mit hinein. Reflektiere deine Sichtweisen auf den Menschen und alles, was daraus folgt, auf Erziehung, auf unseren Umgang miteinander. Und ich würde mich so freuen, wenn wir uns heute in dieses Licht stellen und dieser Wahrheit ins Auge schauen. Epheser Kapitel 2, die Verse 1 bis 3, dürft gerne einblenden. Dann habt ihr nochmal den Text, also nicht den ganzen Text, schlagt gerne eure Bibeln auf. Aber Epheser 2, 1 bis 3 lese ich. Und auch euch, die ihr tot wart in euren Vergehungen und Sünden, in denen ihr einst wandeltet nach dem Zeitlauf dieser Welt, nach dem Fürsten der Gewalt der Luft, des Geistes, der jetzt wirksam ist in den Söhnen des Ungehorsams, unter denen auch wir einst alle unseren Wandel führten in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten und von Natur Kinder des Zorns waren, wie auch die übrigen. Herr, heilige uns in der Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Amen. Tod in Vergehungen und Sünden. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du das hörst. Könnt einmal die Präsentation gerne einblenden aus dem Epheserbrief. Aber wo Paulus hier ankommt, an dieser Stelle, ist einer Beschreibung des alten Zustands der Menschen aus Ephesus. Und diese Beschreibung, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie es den Ephesern dabei ging. Wie es Menschen geht, wenn man eine Beschreibung seines alten Selbst hört, seiner eigenen Persönlichkeit, die eher klingt wie eine Abrechnung. Warum macht Paulus das? Er beginnt in diesem Brief in Kapitel 2, das ganze Licht, die ganze Herrlichkeit der Errettung auf den Punkt zu bringen und er beginnt mit der Diagnose. Würde ich gerne, bevor wir in den Text einsteigen, in zwei Situationen aus meinem Studium hier an der PH in Gmünd einmal ein bisschen näher führen. Die erste Situation, großer Hörsaal an der PH, Professor Witte, ein hervorragender Pädagogikprofessor. Ich sehe manche schmunzeln, hier gibt es einige Lehramtsstudenten, die werden ihn kennen. Niemand kommt ihm so schnell gleich in der Analyse der großen Pädagogen. Aber sympathisieren mit dem Christentum, das tat der Professor nicht unbedingt. Und ich erinnere mich, wie er in diesem Hörsaal auf und ab lief, während er redete und dachte, und das waren hervorragende Vorlesungen, und dann begann zu erklären, wie unter Augustinus im 4. Jahrhundert eine völlig neue Lehre in die Kirche kam, die Lehre der Erbsünde. Erfunden von Augustinus, der mit seinem alten Leben nicht mehr klarkam. Und vorher hätte es das gar nicht gegeben und die Bibel würde von dieser Erbsünde auch überhaupt nicht sprechen. Und aufgrund dieser Lehre wurde das, so wie er es nannte, dunkle Mittelalter erst möglich. Mit all der Dunkelheit, mit all der Menschenverachtung, mit all der Verfolgung, Inquisition und so weiter. Andere Situation, auch an der PH, bei Professor Fritz in Geschichte. Eine Woche Exkursion rund um den Bodensee. Ich habe es herrlich genossen, einmal rund um den Bodensee. Und der Mann hat uns zu jedem Hügel und Baum eine Geschichte erzählt, wo der amerikanische Flieger hier im Zweiten Weltkrieg abstürzte und alles drumherum. Und irgendwann mal von Tag zu Tag, wo wir von Tag zu Tag rund um den Bodensee gingen, bemerkte ich Folgendes. Wir besuchten eigentlich nahezu ausschließlich ehemalige christliche Einrichtungen. Fast ausschließlich. Da war beispielsweise die St. Georg-Kirche auf der Reichenau aus der spätkarolingischen Zeit um 900 nach Christus, eine der ältesten Kirchen rund um den Bodensee mit diesen herrlichen Fresken überall. Das Kloster St. Gallen, wo, als wir die Kirche betraten, einfach nur still wurden. Ob dieser Herrlichkeit und Größe, die Bibliothek, der, glaube ich, schönste Raum, den ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Die Stadt Lindau, das alte Rathaus, der Hafen, Kirche an Kirche reiht sich hier auf dieser kleinen Insel. Meersburg, enge Gässchen, die alte Burg, wo Annette von Droste-Hülshoff viele, viele ihre Gedichte schrieb, die durchdrungen waren vom christlichen Glauben. Und so, ich könnte es weiter erzählen, von Konstanz und von Dorf zu Dorf, von Stadt zu Stadt, nahezu nur christliche Einrichtungen. Und dann am vorletzten Tag, wir waren in Lindau stationiert, gingen einmal rund um den Bodensee, dann ging es nach Friedrichshafen und wir liefen nur kurz an der Promenade entlang. Und ich weiß, wie ich ihn fragte, Professor Fritz, warum gehen wir nicht nach Friedrichshafen rein? Und er sagte nur ganz kurz, gibt's nichts zu sehen. Und ich wusste nicht genau, was er meinte. Es hat auch eine ganz schwere Geschichte, wurde zerbombt im Zweiten Weltkrieg, wurde wieder aufgebaut, die Stadt. Aber wie sie wieder aufgebaut wurde, es scheint eine völlig andere Denkweise, ein völlig anderes Verständnis von der Welt zu sein. Ich bin wirklich kein Architekturexperte, aber neumodisch, eher kalt. Und ich weiß, wie ich da saß und ich hatte noch diese Stimme von Professor Witte im Kopf, dunkles Mittelalter, böse Sicht auf den Menschen, Erbsünde, Schuld an all dem. Und dann sind wir in Geschichte und in der Stadt des modernen Menschen gibt es nichts zu sehen. Aber wir gehen von Kirche zu Kirche, von Kloster zu Kloster und sitzen da mit lauter Studenten. Und Studenten sind jetzt nicht immer die Interessiertesten, ähnlich wie auch bei Schülern. Aber wenn wir diese Kirchen betraten, wurde es still. Und mich hat diese Frage nicht mehr losgelassen. Wie kann es sein, dass die Weltanschauung, die, man kann so sagen, pessimistischste Sicht auf den Menschen hat, von allen Religionen, Weltanschauungen, die da draußen sind, wieso hat gerade diese Weltanschauung die größte Schönheit hervorgebracht? Wieso expandierte gerade dieser Westen überall hin in die Welt? Wurde zu einem riesigen, riesigen Einfluss. Und ich sage nicht, dass das alles gut war, da ist auch sehr, sehr viel Böses mit im Spiel, aber diese unglaubliche Herrlichkeit und Schönheit, diese Ordnung in der Gesellschaft, Gesetze, die absolut menschenfreundlich und unterstützend sind, Sozialsysteme, wie passt das zusammen? Wie kann es sein, dass wir manchmal hier stehen und Ter Stegen singen, ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn wir dieses Lied singen, ich böser Wurm, aus bösem Samen. Und dann steht die ganze Gemeinde und singt, ich böser Wurm aus bösem Samen. Ich denke mir, es ist ein interessanter Moment, wenn hunderte Menschen oder 200 hier bei uns so etwas singen. Warum macht man das? Oder das bekannte amerikanische Lied, Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. A wretch, einen Schurken, einen Banditen. Wie kann eine Sicht, die doch so negativ zu sein scheint, so erdrückend, so einengend, so in Ketten legend, so befreiend gleichzeitig sein? Dass es Menschen grundlegend verändert, die sich damit konfrontieren lassen. Vielleicht hilft uns das Bild von einem Krankenhaus. Der Weg in ein Krankenhaus, das Überschreiten der Pforte, kann die schlimmste Botschaft des Lebens bringen. Man kann vielleicht völlig normal reingehen, sitzt im Behandlungszimmer und dann kommt die Diagnose. Wir haben sie untersucht. Sie sind todkrank. Das kann der schlimmste Tag des Lebens sein. Und man könnte jetzt beginnen, den Arzt zu beschimpfen. Wieso er so gemein ist. Wieso er einem sowas sagt. Ob er wisse, wie das einen niederdrückt, gerade seine Botschaft. Aber derselbe Ort kann ein Ort der größten Hoffnung werden. Wenn man aufgrund dieser Diagnose dieses Haus erneut betritt und erneut betritt, in die Behandlung geht und vielleicht nach einem Jahr oder nach drei oder nach einem halben Jahr wieder im Behandlungszimmer sitzt und man hört die Worte, sie sind geheilt. Ich glaube, ähnlich ist es mit dem christlichen Glauben. Es braucht die Diagnose, die ungeschönte direkte Diagnose, um Hoffnung und Kraft und Behandlung erst möglich zu machen. Und so schauen wir uns diesen Text an, Epheser 2, 1 bis 3. Und der erste Punkt, das erste, was Paulus sagt, wenn er hier von dem alten Ich, von dem alten Menschen, und ich würde es einmal nennen, das alte Selbst, spricht, das alte Selbst ist tot. Auch euch, die ihr tot wart, in euren Vergehungen und Sünden, in denen ihr einst wandeltet. Ich denke, ganz offensichtlich, Paulus spricht hier nicht von einem Körper, also von dem leiblichen Todsein. Er spricht zu lebendigen Ephesern und wir lesen es als lebendige Böbinger oder wo auch immer wir hier aus den Dörfern und Städten drumherum kommen. Es geht nicht um einen physischen Tod. Offensichtlich ist dieser Mensch, zu dem er spricht, lebendig. Der Körper lebt, er ist ansprechbar, er hört die Stimmen eines anderen Menschen. Er hört und spürt, wenn er draußen ist, den Hauch des Windes auf seiner Haut. Er spürt und hört vielleicht auch manchmal seinen knurrenden Magen. Er kann in den Nachthimmel schauen und die leuchtenden Sterne sehen. Er ist lebendig, physisch, körperlich. Aber Gottes Wort lehrt uns hier, dass etwas im Menschen tot ist, in seiner Persönlichkeit. In seinem Ich, in seinem Selbst, ist etwas tot, geistlich tot. Jeder Mensch, der geboren wird, kann von seiner Geburt an, aufgrund des Gefallenseins, Gottes Stimme nicht hören, Gottes Wirken nicht erleben, Gottes Wirken nicht sehen. Er ist für alles Geistliche völlig unansprechbar. Er kann es hören, akustisch. Er kann Dinge erleben. Aber in ihm ist etwas, das nicht nur krank ist, nicht nur nicht ganz eingestellt ist, sondern tatsächlich tot ist und nicht reagiert. Es ist ihm völlig fremd. Es ist ihm nicht nur fremd, je größer er wird, je kritischer er nachdenkt, je mehr er von der Welt wird, desto irrsinniger. Wir könnten vielleicht sogar sagen, idiotischer wird für ihn das Ganze. Schaut mal, wie Paulus das in 1. Korinther 2, Vers 14 formuliert. 1. Korinther 2, ein ähnlicher Abschnitt, der den Zustand des Menschen beschreibt. Und hier sagt Paulus, 1. Korinther 2, 14, ein natürlicher Mensch, also das alte Selbst, aber nimmt nicht an, was des Geistes Gottes ist, denn es ist ihm Torheit. Und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt wird. Es ist ihm Torheit. Paulus nennt im selben Kapitel die Botschaft von der Torheit des Kreuzes, von der wir würden sagen Dummheit oder Idiotie des Kreuzes. Wie kann man daran glauben? Gott wird Mensch, Advent. Derjenige, der all diese Dinge in die Existenz gesprochen haben soll, der unwandelbar, ewig, allwissend, allmächtig ist, wurde ein Baby, ist klar. Und den Osterhasen gibt's auch. Und er starb am Kreuz, was für ein blutrünstiger Gott ist das? Von den Toten auferstanden, ja logisch, ist klar. Zeig's mir. Das ist die normale Reaktion auf die Botschaft. Und es bräuchte einen nicht verwundern, die Bibel sagt, das ist der natürliche Weg. Nicht empfänglich für diese Botschaft, tot allem Göttlichen gegenüber. Warum ist dieses Selbst, das Ich, tot? Paulus sagt es, aufgrund der Vergehungen und Sünden. Mit der Entscheidung für die Sünde, für die Rebellion gegen Gott, hat sich Gott in gewisser Weise, nicht in absoluter, denn er wirkt immer in diese Welt hinein, aber in gewisser Weise hat sich Gott vollständig zurückgezogen und in dem Zentrum der menschlichen Persönlichkeit, das Zentrum, das eigentlich erschaffen wurde, um in dieser glückseligen Gemeinschaft mit Gott zu leben, ist ein Friedhof. Ihr Lieben, diese Lehre vom alten Selbst ist von höchster Wichtigkeit. Es ist so wichtig, dass wenn hier das Fundament nicht richtig gebaut wird, das gesamte Haus, all das, was darauf kommt, diese herrliche Botschaft des Evangeliums, nicht wirklich aufgebaut werden kann. Wer hier den Kompass falsch einstellt, wird 1000 Kilometer später eine völlig andere Route nehmen und zu ganz, ganz anderen Punkten kommen. Wir halten fest, der gefallene Mensch hat eine Persönlichkeit, die aus eigener Initiative und aus eigenem Willen nicht fähig ist, zu Gott zu kommen und mit ihm in Verbindung zu treten. Heißt es, wir sind neutral dem Geistlichen gegenüber? Nein, Paulus, er führt es weiter im zweiten Punkt. Es ist nicht so, dass da jetzt nichts ist, tief, tief in unseren Seelen, sondern das alte Selbst, der alte Mensch, er ist geknechtet. Vers 2. Noch in Vergehungen und Sünden, in denen ihr einst wandeltet, nach dem Zeitlauf dieser Welt, nach dem Fürsten der Gewalt der Luft des Geistes, der jetzt wirksam ist in den Söhnen des Ungehorsams. Es sind mindestens zwei Kräfte, die einwirken auf den Menschen von außen und ihn letztendlich in seinen Handlungen, Denkweisen, in seinem Verhalten hinbewegen. Und der erste Einfluss, der ist irdisch, und der zweite Einfluss, der ist übernatürlich, wobei man das auch nicht voneinander trennen kann. Und der erste Punkt des Geknechtetseins, des von einem Fremdeinfluss gelenkt zu werden, ist das, was Paulus hier nennt, der Zeitlauf dieser Welt. Ich glaube, wir haben im Deutschen, die Philosophen im 18. Jahrhundert haben ein herrliches Wort dafür gefunden, und das ist Zeitgeist. Die Engländer und Amerikaner, die sind so überrascht von diesem Wort, wie gut es das auf den Punkt bringt, dass man tatsächlich, die Philosophen im englischsprachigen Raum sprechen vom Zeitgeist. Die haben es einfach übernommen, weil so ein Wort haben sie nicht im Englischen. Der Zeitgeist. In jeder Zeit gibt es eine bestimmende Strömung, eine Denkweise, einen Geist in gewisser Weise, der das Verhalten lenkt und steuert. Es gab noch nie in der Geschichte unserer Welt und der Menschheit eine Zeit, wo der Mensch nicht gesteuert wurde von irgendeiner allgemein vorherrschenden Sicht auf das Leben, einem Zeitgeist, Grundüberzeugungen, die ihn gelenkt haben. Wenn wir in die Geschichte schauen, sehen wir Zivilisationen und Gesellschaften mit sehr guten, hilfreichen Überzeugungen und welche mit unglaublich zerstörerischen. Unsere Sprache heute ist voll von diesem Zeitgeist. Das allein das Wort selbst, wie ich es hier gewählt habe, taucht überall auf. Gerade jetzt in der Postmoderne ist dieses Selbst nahezu allgegenwärtig. Ich bin mir sicher, vielleicht hast du diesen Satz auch schon mal gesagt. Ich habe ihn als 19-Jähriger gesagt und mir ist es immer noch ein bisschen peinlich, aber ich hatte zu mir gesagt nach dem Abi, als ich nach Schweden gegangen bin für ein Jahr, ich habe es niemandem gesagt, aber ich habe es mir gedacht, und heute oute ich mich, ich mache dieses Jahr, um mich selbst zu finden. Also das ist fast so klischeehaft, dass man das sich gar nicht trauen würde, wahrscheinlich einem anderen zu sagen. Aber so denken wir doch oft. Ich muss mich selbst finden. Und achtet mal auf diesen Satz, ich muss mich selbst finden. Wir trennen in diesem Satz zwei Dinge in uns, das Ich und das Selbst. Also da gibt es irgendetwas, das ist wie vorgegeben, wie programmiert. Es ist etwas wie etwas Absolutes in mir, aus dem meine Sehnsüchte kommen, wie ich eigentlich sein soll, aber ich bin es noch nicht und ich will dieses Selbst werden. Diese tiefen Sehnsüchte in mir kommen aus einem tiefen, verborgenen Bewusstsein. Und dann die Antwort dringe ganz, ganz tief in dieses verborgene Selbst in dir ein. Lebe achtsam, lebe deine Sehnsüchte und Vorstellungen aus. Und wenn du dich gefunden hast, dann findest du dein Glück. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen naiv oder fast so klischeehaft, aber ich glaube, sehr, sehr viele Menschen sind angetrieben davon. In unserer Zeit. Es fühlt sich nicht mehr gut an. Ich muss mich neu finden. Vielleicht beende ich diese Ehe. Mein Selbst sagt mir was anderes. Ein anderer Satz, der ebenfalls auf diese innere Person anspielt, den hören wir eben häufiger. Wir im Bundestag wurde viel darüber debattiert. Seit dem 1.11. ist es in Kraft. Das Selbstbestimmungsgesetz. Ich bin im falschen Körper geboren. Achtet auf den Satz wieder. Ich bin im falschen Körper geboren. Obwohl der Mensch heute eigentlich nicht religiös ist, die wenigsten zumindest, oder wenigsten, aber nicht mehr so viele, immer mehr rückgängig, immer mehr Menschen treten aus den Kirchen aus, geben an, Agnostiker oder Atheisten zu sein, ist es eine tief nahezu schon religiöse Zeit, in der wir leben, weil man geht davon aus, dass mein Körper, wie er geboren ist, meine Biologie, getrennt ist von einem Ich, das nicht mein Körper ist, ein tiefes Bewusstsein in mir. Und dieses Ich bin im falschen Körper geboren, die Biologie stimmt nicht, mein Ich gibt aber eigentlich vor, was ich will, das muss ich finden, das muss ich entfalten. Das, was tief in mir ist, eine irgendwie geistige Person in mir. Und diese Person wird differenziert und du willst glücklich werden, passe deinen Körper zu deiner inneren Identität an und dann bist du am Ziel. Dann wirst du glücklich. Das sind nur zwei Sätze aus unserer Zeit, die Zeitgeist sind und die Einfluss auf Menschen nehmen. Wenn wir in die Geschichte schauen, unseres Landes oder egal wohin, dann stießen sich Christen mit jedem Zeitgeist. Immer. Ich las in letzter Zeit mehrere Bücher über die Christen im Nationalsozialismus. Wie haben sie sich gestoßen? Die meisten blieben eher still und stumm. Jemand wie Pfarrer Schneider tat es nicht und bezahlte mit seinem Leben im KZ. Aber der christliche Glaube, er stößt sich mit dem Zeitgeist. Und gerade das letzte Jahrhundert, das 20. Jahrhundert ist ein Beispiel dafür, wie dieser Zeitgeist, dieser Zeitlauf dieser Welt, wie Paulus ihn nennt, Menschen innerhalb von 10 Jahren völlig verändern konnten. Wenn wir ins letzte Jahrhundert gehen, sind wir wie nahezu im 10-Jahres-Wechsel. Neue Einflüsse, ein neuer Zeitgeist kam. Da konnte ein junger Mann stolzer Soldat im Ersten Weltkrieg sein, für Kaiser und Vaterland. 10 Jahre später konnte er überzeugter Sozialist sein in der Weimarer Republik. 10 Jahre später, da konnte er Patriot und Wehrmachtssoldat unter den Nazis sein und dann unter Adenauer wiederum überzeugter Christdemokrat. Ich sage nicht, dass jeder wie ein Chamäleon dahin durchging, aber fast im 10-Jahres-Wechsel änderte sich die Meinung der Gesellschaft vollständig. Manfred Siebald hat es in einer herrlichen Art, in einem Lied, das Lied heißt Über Nacht auf den Punkt gebracht. Nach der Wiedervereinigung 1990, da schrieb er ein Lied. Über Nacht rosten blanke Orden und das Lob von gestern wird zum Spott. Mancher Ruhm ist zur Last geworden, wohl dem, der einen Halt hat. Über Nacht kann sich alles ändern, alte Lehren melden den Bankrott. Die Gedanken tasten nach Geländern, wohl dem, der einen Halt hat. Über Nacht können Gräber sprechen und Henker schleift man zum Schafott. Was einst recht schien, zeigt sich als Verbrechen, wohl dem, der einen Halt hat. Über Nacht können Sockel wanken und die Helden wandern auf den Schrott und mit ihnen wandern die Gedanken, wohl dem, der einen Halt hat. Ihr Lieben, genau das ist die Botschaft für uns heute, wohl dem, der einen Halt hat. Ich glaube, wir als Christen, wir sind keine Pessimisten. Es gibt Leute, die dann über alles meckern, uns klagen und so lange den Kopf schütteln, bis irgendwo ein Haar zu finden ist. Darum geht es hier nicht. Aber um eine realistische Sicht zu sagen, der Zeitgeist ändert sich. Wie Siebald sagt, Sockel wanken über Nacht, Helden wandern über Nacht auf den Schrott. Es geht so schnell. Aber es nimmt Einfluss. Wohl dem, der einen Halt hat. Wohl dem, der gegründet ist. Denn, und das macht Paulus klar im nächsten Punkt, es ist nicht nur der Zeitgeist, der Einfluss nimmt, sondern dahinter steht eine Macht. Und davon bin ich zutiefst überzeugt. Die Bibel gibt Seite für Seite Zeugnis davon, dass in dieser sichtbaren Welt, in der wir leben, dass eine ganz klare Verbindung zu einer unsichtbaren Welt steht, zu Gott selbst, aber auch zu dunklen, bösen Mächten. Schaut mal, wie Paulus es hier umschreibt, nach dem Zeitlauf dieser Welt, nach dem Fürsten der Gewalt, der Luft, des Geistes, der jetzt wirksam ist in den Söhnen des Ungehorsams. Ein anderes Wort, das die Bibel dafür hat, ist Teufel oder Satan, der Fürst der Gewalt und der Luft. Hinter den Kulissen steht jemand, der versucht, Einfluss zu üben, und es ist nicht Gott. Gott lenkt die Geschichte, Gott ist Herr über allem. Und der Teufel ist lange, lange nicht so mächtig wie Gott. Er ist nicht allgegenwärtig. Wir lesen in der Bibel, dass er von Ort zu Ort geht. Er ist nicht allwissend, er ist nicht allmächtig, aber er wirkt in diese Welt hinein als ein gefallener Engel, und er ist wirksam. Wirksam, sagt der Text, in den Söhnen des Ungehorsams. Sein Werk begann mit der allerersten Lüge auf Seite 1 der Bibel, oder Seite 2 oder 3, je nachdem, in Kapitel 3 zumindest: Ihr werdet gewiss nicht sterben. Es begann mit einer Lüge, aber die Seele des Menschen, sie ist gestorben, wie wir gerade im Text gelesen haben. Und auch der physische Tod wird einen jeden holen. Seitdem ist der Tod unausweichlich. Und sein Ziel ist Zerstörung, Hass, Ungehorsam und Chaos. Ganz egal wie, ob in Familien, in Beziehungen, in Freundschaften, in Staaten, völlig egal wo, in Schulen, an den Universitäten, auf der Arbeit, Chaos, Zerstörung, Hass, Ungehorsam. Aber der Teufel ist nicht die Quelle des Bösen. Er weckt etwas im Herzen des Menschen, das hervorkommt und hervorquillt, aber er ist nicht der Ursprung für das Böse. Und jetzt wird es ganz, ganz praktisch: ist das alte Selbst. Es ist der Mensch selbst. Das ist vielleicht die härteste Diagnose, die dieser Text für uns Menschen hat. Und es will einfach nicht passen in den weitgehend uns prägenden Humanismus unserer Zeit. Das Böse, die Sünde, nenn es wie du willst, ist nicht etwas, was von einer Außenwirkung nur uns leicht streift und dann von uns weitergleitet. Es ist etwas, was tief in unserem Selbst produziert wird, durchaus angeregt von äußeren Kräften, aber jedes Fehlverhalten, jedes böse Wort, jede Lüge, jedes Lästern, jedes verächtliche Denken, jeder Hass, jeder Stolz, jeder Hochmut, all das kommt aus einer Quelle des Selbst, des Ich. Und ihr Lieben, das macht es für jeden Menschen, der beginnt, die Bibel zu lesen, erst einmal so schwer. Wenn man heute in die Therapie geht, ich hatte kürzlich von einer Bekannten, die in der Therapie war, da ist diese Botschaft vom Bösen, das aus dem Ich kommt, der Todfeind. Da wird alles daran gesetzt, die Dinge irgendwo anders zu suchen. Und durchaus mit Recht, wir sind auch Produkt von unserer Erziehung, von Familien, von unserer Schule und der Gesellschaft. Natürlich übt das einen Einfluss aus. Aber ich habe wirklich den Eindruck, der Versuch heute, Menschen, die leiden in Ängsten, in Depressionen, an einem minderwertigen Selbstwertgefühl, die Lösung, die angeboten wird, ist: suche das Problem außerhalb. Finde dein Selbst, nähre, pflege es und du wirst glücklich werden. Aber die Zahlen sprechen eine völlig andere Sprache. Kürzlich gehört vom Schulamt, die Termine bei den Psychologen, bei den Kinderpsychologen sind voll. Kinder, die nach Halt suchen. Ich weiß nicht, ob es bei Erwachsenen so anders aussieht. Die Lösung ist keine Lösung. Was Paulus hier sagt ist, er schreibt es in Vers 3, Söhne des Ungehorsams, unter denen auch wir einst alle unseren Wandel führten, und jetzt kommt es, in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten und von Natur Kinder des Zorns waren. Es spricht hier von Begierde des Fleisches. Fleisch, damit meint die Bibel schlicht das Ich, das geborene Ich, in einer Leidenschaft, in diesem Fall sündige Leidenschaften, die aus der inneren Person kommen. Wie? Indem man den Willen und die Gedanken dieses alten Ichs immer weiter auslebt. Ich will einmal versuchen, anhand eines Beispiels auf den Punkt zu bringen, wie wichtig es ist, hier die korrekte Sichtweise zu haben. Ich hatte kürzlich einen christlichen Erziehungspodcast, In Bindung heißt er, und gleich einer der ersten Folgen beschäftigte sich mit der Sicht, mit dem Zustand des Kindes. Es ist ein christlich-adventistischer Podcast. Und lest einmal mit und durchleuchtet einmal das, was hier gesagt wird über den Menschen und über das Kind im Vergleich zu dem, was der Text sagt. Im Fazit, irgendwo in der Mitte oder am Ende dieses Podcasts, sagen sie, ich bringe es noch einmal auf den Punkt. Es gibt kein böses Kind, das aus böswilliger Absicht unsere Grenzen verletzt und uns tyrannisieren möchte. Das richtige Wort für das Fehlverhalten des Kindes ist Unreife. Das Kind ist gefangen in seiner Unfähigkeit, andere Perspektiven einzunehmen und kann deshalb nur an sich selbst und an seine Bedürfnisse denken. Es ist getrieben von seinen unterbewussten Impulsen und kann sich nicht beherrschen. Dieser Zustand ist die sündige Natur. Ich denke, ihr habt es gesehen, ich habe es auch dick markiert. Was ist das Problem? Das Problem ist nicht, dass ein Kind, wenn ich sage, geh bitte und hole die Milch aus dem Keller, nicht die Milch aus dem Keller holt. Ungehorsam ist, vielleicht Gewalt ausübt, lügt. Das Problem ist nicht etwas Innewohnendes, was sich entfaltet. Das Problem ist Unreife. Und es sind auch die Lösungsansätze, die in diesem Podcast gegeben werden. Ja, nicht die Bindung zu dem Kind zu zerstören, sondern sie zu einer Reife zu führen, dass sie im Endeffekt aus ihren inneren Anlagen und Fähigkeiten heraus zum Guten im Leben kommen. Ist nichts Neues. Fröbel hat es längst im frühen 19. Jahrhundert gelehrt und viele andere Pädagogen. Aber es ist interessant, während des Hörens dieses Podcasts, es war so vermischt auch mit christlichen Begriffen wie Sünde und Rettung und Jesus und all diesen Dingen. Aber wenn man genau hinhört, merkt man, Moment mal, es ist ein völlig anderer Startpunkt. Und damit kommt es zu völlig, völlig anderen Ergebnissen. Und ich glaube, von außen, und es ist ja das, was man erlebt, wenn man zu dem Punkt steht, zu sagen, der Mensch ist ein Sünder, das alte Selbst ist gefallen, meint oder bekommt man es häufig ab, menschenverachtend zu sein. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass das, was ich von meinen beiden Professoren erlebt hatte, der eine, der sagt, die Lehre der Erbsünde ist das Grundübel der westlichen Zivilisation. Und dann schaut man in diese Entwicklung der Jahrhunderte danach, wie eine Gesellschaft, die weitgehend von genau diesem Menschenbild geprägt war, und man sieht Herrlichkeit. Warum? Dazu müssen wir nochmal in den Anfang unseres Textes gehen. Ich habe die ersten zwei Worte übersprungen. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen hattet. Die ersten zwei Worte in 2 Vers 1 heißen nämlich auch euch. Auch euch. Seltsamer Start für einen Satz. Was ist auch euch, die ihr tot wart in der Vergehung eurer Sünden? Da müssen wir zurückgehen. Ins Kapitel vorher, in Vers 20. Hört euch mal diesen Abschnitt an, wenn wir Vers 20 mit dazu nehmen. In der er gewirkt hat in dem Christus, indem er ihn aus den Toten auferweckte, auch euch. Auch euch mit auferweckte. Und das, ihr Lieben, ist diese unglaublich herrliche Botschaft. Die Diagnose ist hart, wie die Diagnose beim Arzt. Aber wer das begreift und wer sich in die Behandlung begibt, der wird das erleben, was Paulus hier schreibt, was die Epheser erlebt haben, eine Auferweckung. Eine Auferweckung dieses inneren Toten der Seele, was nach Sinn schreit, was nach Liebe schreit, nach Frieden, nach Glück, nach all diesen Dingen. Und man versucht und man versucht, aber man findet es nicht. Man findet es nicht. Ich hörte in den letzten Tagen ein kurzes Interview von Kevin Prince Boateng. Ich bin kein Fußballprofi, aber er war Fußballprofi. Ich glaube, er hat einen etwas bekannteren Bruder und er erzählt, seine Arme noch tätowiert, also nichts gegen Tätowierungen, aber es spricht, glaube ich, Bände auch seines alten Lebens, wie er von Frau zu Frau, von Erfolg zu Erfolg haschte. Und er sagt selber, bis ich völlig leer, völlig tot, und er sagt sogar, diese Metapher von meinen Dämonen getrieben im Bett lag und mir schon die Playlist zusammenstellte, die ich noch einmal hören wollte, bevor ich mir das Leben nehme. Und ich hatte alles, alles. Und jetzt liege ich da und erstelle meine Playlist, um mein Leben zu beenden. Ich konnte nicht mehr. Seelisch tot. Und dann erzählt er genau das, was Paulus auch hier nennt, auch euch mit auferweckte, wie Jesus in sein Leben kam. Und ich kenne diesen Mann nicht, ich kenne seinen Lebenswandel nicht, aber dann beschreibt er, wie kürzlich zum ersten Mal von seinen verschiedenen Frauen alle seine Kinder zusammenkamen. Das ganze Chaos seines alten Lebens. Das war der schönste Tag meines Lebens, aber auch der härteste. Und er weint dabei, dieser alte, harte Fußballspieler war bekannt für seine Härte, für sein Rummaulen, für so ein Draufgängertum. Und er sagt, und mir war bewusst, ich kannte nicht mal meine Kinder richtig. Und jetzt sitzen sie da vor mir und er beschreibt, wie Jesus aus dem Tod ins Leben geholt hat. Ich würde mich so freuen, wenn dieser Mann weitermacht, wenn er reif wird in Jesus. Aber genau das ist es, was Paulus beschreibt. Und die Epheser wussten ganz genau, wovor Paulus hier redet. Wir leben ja in einer weitgehend, in gewisser Weise atheistischen Zeit, wo man sagt, ach, diese ganzen übernatürlichen Mächte und Kräfte, so ein Humbug. Die Epheser, die hätten so etwas niemals gesagt. Sie waren umringt von okkulten Praktiken. Opferpraktiken, verschiedensten Dingen. Und sie kannten das, diese herrliche Stelle aus der Apostelgeschichte, wo sie ja ihre ganzen Zauberbücher nehmen, all dieses Okkulte, und sie schmeißen diese teuren, teuren Dinge und verbrennen es, weil sie sagen, ich will nichts mehr damit zu tun haben. Ich war tot, aber jetzt lebe ich. Und ich weiß nicht, wie du heute hier in diesen Gottesdienst gekommen bist. Ich weiß nicht, was deine Sicht auf dich und auf dein Leben ist. Aber die richtige Diagnose, und ich bin zutiefst davon überzeugt, dies ist die richtige Diagnose, ist der erste Schritt, um in einen Prozess der Heilung und der Fülle zu kommen. Paulus, er wird es so herrlich weiter ausführen in den nächsten Versen, wie Christus in diese Welt kam, der lebendige Sohn Gottes, und er starb für Sünder. Er starb für Sünder mit einem großen, großen Schild. Sünder bei mir, herzlich willkommen. Kommt zu mir, ihr Mühseligen und Beladenen. Kommt, kommt und trinkt mein lebendiges Wasser. Kommt und isst das lebendige Brot. Kommt und erlebt die Auferstehung aus den Toten. Kommt und glaubt dieser Botschaft. Und es ist so herrlich zu erleben, wenn Menschen kommen mit ihren großen Paketen und Lasten, angehäuft in ihrem Leben, mal verzweifelt, mal völlig am Ende, und dann dringt dieses Licht hindurch. Dann schaut man, wie wir gesungen haben, der Wahrheit ins Auge und darf vor einem Gott stehen, der jetzt nicht beginnt zu sagen, du willst kommen, du Sünder. Nein, es ist ein Gott, der längst zu wirken begonnen hat, der auch euch aus den Toten auferweckte. Er sagt, du willst kommen mit deinen Lasten und Sünden, mit dem ganzen Chaos deines alten Lebens, mit deiner Schwachheit, komm. Komm vors Kreuz, leg deine Sünden nieder, begrabe sie in den Tod Jesu, und erlebe, wie seine Auferstehungskraft in dir zu wirken beginnt. Ihr Lieben, wenn das passiert, es gibt nichts Herrlicheres in dieser Welt. Meine Frage ist es bei dir geschehen? ist es geschehen. Kennst du diese Kraft? Kennst du dieses Mitauferwecktwerden? Wenn du es erlebt hast, wirst du es wissen, zumindest alleine aus dem Aspekt, weil von jetzt an nicht alles einfach nur edel und gut ist, sondern jetzt beginnt ein Kampf. Tom hat die Stelle vorher vorgelesen aus Römer 6, die diesen Kampf zwischen dem alten Selbst und dem neuen, auferstandenen Ich beschreibt, solange wir noch in dieser Welt sind. Aber schaut die Botschaft aus Vers 4, ich spoilere schon einmal in die nächste Predigt hinein, 4 Vers 4, Gott aber, und es ist ein herrliches Aber, ein göttliches Aber, Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit wegen seiner vielen Liebe, womit er uns geliebt hat, hat auch uns, als wir den Vergehungen tot waren, mit dem Christus lebendig gemacht. Mit dem Christus lebendig gemacht. Wieso, um die Anfangsfrage aufzugreifen, wieso kann dieselbe Gesellschaft, die sagt, der Mensch ist tot in Sünde, Produzent des Bösen aus seinem eigenen Herzen, von seiner Jugend an, wieso kann so eine Gesellschaft so eine Herrlichkeit hervorbringen, weil sie schlicht die richtige Diagnose haben und das richtige Mittel? Das Blut Jesu und die Kraft seiner Auferstehung, um Familien, Männer und Frauen, Väter und Mütter zu befähigen, das zu leben, was sie ja wollen, aber aufgrund ihrer Natur nicht können. Um Menschen in Verantwortung, in Firmen, in der Politik, um diese Menschen zu befähigen mit ihrem richtigen Blick, mit dem Blick auf den Herrn, der sie alle erschaffen hat, die Menschen unter ihnen zu leiten in Weisheit und in Wahrheit. Und so ist diese Botschaft eine Botschaft, die so mit hellem Licht strahlt. Wir haben die Adventszeit und wir werden in etwas über 2 Wochen mit dem Heiligen Abend und Weihnachten wieder darauf schauen, wie Gott in seiner unendlichen Gnade seinen Sohn als Teil in diese Schöpfung kommen lässt, um Menschen in ihrer Verzweiflung und Not in ihrem Todsein zu erretten. Du musst nicht warten bis Weihnachten. Es ist eine Zeit der Gnade und ein Gott, der ruft. Ein Gott, der ruft und sagt, komm, glaube an den Namen von Jesu, bekenne deine Schuld und du wirst errettet werden und wirst diese Auferweckung erleben. Amen. Lasst uns gemeinsam beten. Ich lade euch ein, aufzustehen, und jeder, dem es auf dem Herzen liegt, darf gerne laut beten. Herr, wir sind dir so dankbar dafür, dass wir gerade jetzt in dieser Zeit, in diesen Wochen, wo viele Gärten, viele Häuser erleuchtet sind, in dieser dunklen Jahreszeit, wo wir ganz stark diese Sehnsucht in uns und in den Menschen um uns herum sehen, diese Sehnsucht nach Liebe, nach Frieden, nach Glück und nach Freude, nach Ruhe, wie es in dir zu finden ist, frei als Geschenk, aus Gnade über Gnade, kommst du in diese Welt und erwächst zum Leben. O Herr, ich bete für jeden, der heute hier ist, dass jeder das erfährt und erlebt, was es bedeutet, wenn du, der lebendige Gott, in deiner unermesslichen Kraft Raum nimmst, ausfüllst, in deiner großen Gnade. Wir beten dich dafür an, danken dir für das Kreuz, für die Auferstehung, für die Geburt deines Sohnes und dafür, dass es eine Realität in unserem Leben werden kann, durch Glauben aus Gnade. Wirke, Herr, diese Wahrheit und diese Hoffnung in unseren Herzen. Verändere, Herr, unsere Familien, unsere Ehen, unsere Freundschaften, unser Arbeitsverhalten, dass wir alles in dein Licht stellen, prüfen, wo ist noch das Alte, wo sind Denkweisen, Muster von dem, was früher war, um wirklich erneuert zu werden in dein Ebenbild und deinen Namen in dieser Welt groß zu machen. Dir die Ehre für alles. Amen.